بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit den Kreuzzügen. Wir waren stehen geblieben das letzte Mal bei der Schlacht von Harran und dem Aufgang einer Persönlichkeit, und zwar Maudud ibn At-Tuntakin oder eben Al-Tuntagin, ja, oder Tagin sind halt türkische, türkmenische, kurdische, ja, Namen. Dieser wurde ja im Jahre 502 nach der Hijra zum Herrscher von Mosul, und er war einer der größten Generäle, und nach vielen Jahren der Besatzung durch die Kreuzritter und die christlichen Armeen kommen wir so langsam aber sicher zum systematischen Widerstand. Vorher, bis jetzt, gab es nur vereinzelte, ja, Widerstände, aber nicht um die besetzten Gebiete wieder vollständig einzunehmen, sondern aus privaten, persönlichen Machtinteressen. Dieser war natürlich erst einmal gottesfürchtiger als die vorherigen, und das wird, inshallah ta'ala, sehen wir das, der rote Faden sein. Also was macht eigentlich den Unterschied aus, ob es bei ihm ist, oder wir werden auch die Familie der Sinki, die Sinki-Familie, und dann die Ayyubi-Familie, von denen Salahuddin Ayyubi, rahimahullah, dann auch ist. Was ist eines der wichtigsten Unterschiede? Krieger waren sie alle. Also Krieger und Strategen waren sie alle. Aber warum hat es so nicht richtig geklappt? Der Unterschied, und das musst du, besonders wenn du historisch das erforschen möchtest, ja, und auch wenn wir islamisch Lehren ziehen wollen, müssen wir historisch, soziologisch die Gesellschaften untersuchen. Und das hat Allah Azza wa Jalla uns beigebracht. Schaut euch die vorangegangenen Völker an. Also wenn wir sehen wollen, was ist dann der Unterschied, dann sehen wir die Nähe zu Allah. Das war's. Also das ist das, was den Unterschied ausgemacht hat, wie wir sehen werden. Er förderte Gelehrte und baute aus den jungen Männern Mosuls und den umliegenden Regionen bewusste und disziplinierte Persönlichkeiten. Wenn die Ulama unermüdlich sagen, wir müssen die nächste Generation herstellen, dann sagen die das nicht einfach so, sondern natürlich erst einmal aus Koran und Sunna. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird nichts an einem Volk ändern, bis sie sich selbst ändern. Und zweitens, das sind die religiösen Beweise. Und zweitens, die Realität, die Geschichte. Und ich hatte ja bereits erwähnt, warum gerade aus diesem Gebiet, Irak und Umgebung, die Menschen kamen, die durch Allah Jalla wa Ala Veränderung mitgebracht haben, durch die Bildung, insbesondere natürlich die islamische Bildung. Was hat nun Maudud ibn al-Tuntakin oder Al-Tuntagin, ja, also das eine ist ja eben das arabisch ausgesprochene, das andere ist eher das, ja, Originale. Ja. Er hat Verbündete gesammelt, und zwar einmal Al-Ghazi ibn Artuq, der Emir von Mardin, sowie weitere, um Edessa anzugreifen, ja, wieder einzunehmen. Und belagerte Edessa 2 Monate. Balduin von Burg rief, also das war ja der Fürst dort, rief Balduin den Ersten, das war der König von Al-Quds damals, zu Hilfe. Und dieser rückte mit Truppen aus Jerusalem und Tripolis, ja, also Trablus, Libanon. Ja. Also es gibt ja in Libyen auch Trablus also. Tankred kam auch, verweigerte die Teilnahme wegen seines Konflikts mit Balduin von Burg, dem Fürsten von Arruha, also Edessa. Maudud zog sich in Richtung Harran zurück. Also als die anderen Heere kamen aus Al-Quds und so weiter, er sah, okay, es werden doch viele, ich kann da jetzt nicht bleiben, dann habe ich ja vorne und hinten Gegner. Also wenn du eine Burg umzingelst, belagerst, dann hast du ja nur die Soldaten in der Burg, die können rauskommen und kämpfen. Aber wenn jetzt noch hinter dir Leute sind, dann war's das, dann ist die Belagerung vorbei. Dann bist du nämlich umzingelt. Also hatte er welche Taktik angewendet? Sich zurückziehen Richtung Harran. Warum? Ja, dort hatten ja die Kreuzritter damals die Niederlage erfahren, ja, vor einigen Jahren. Das wollte er jetzt wiederholen. Aber die Kreuzritter, die haben aus ihrem Fehler gelernt. Die haben gesagt, das machen wir jetzt nicht noch einmal, uns dorthin ziehen zu lassen. Balduin, also von Burg, erkannte diesen Plan und stoppte den Vormarsch. Und das heißt, es kam nicht zu diesem Krieg mit Maudud, aber er besetzte dort große Teile östlich des Euphrats, während eben die Kreuzfahrer sich zurückgezogen haben. Was er aber erreichen konnte, war, dass er das Ende der Armee doch noch angreifen konnte. Ja, die Nachhut. Nachhut ist eben der letzte Teil einer Armee. Und damit hat er einige Waffen erbeutet und so weiter. Es war also kein militärisch großartiger Erfolg, ja, aber moralisch, ja, dass die Kreuzritter sich nicht trauten, gegen die Muslime zu kämpfen. Das war immerhin etwas. In Aleppo, Halab, im heutigen Syrien, forderten die Bevölkerung ihren Herrscher, Ridwan ibn Tutush, der Sohn von Alp Arsalan, sie haben gesagt, wir müssen Maudud unterstützen. Also die Bevölkerung, das ist ja immer so, die Bevölkerung möchte Befreiung, ist bereit für den Widerstand. Aber leider hapert es dann an den Anführern manchmal. Wobei nicht die Bevölkerung immer also aufrichtig ist dabei. Ja? Also ob sie sagt, dass sie bereit ist und dann doch nicht, wie in der Geschichte von Talut, als sie zu ihrem Propheten, also Samuel, damals sagten, schick uns einen König, damit wir mit ihm kämpfen. Dann sagte er, werdet ihr aber nicht dann euch zurückziehen, wenn der König dann euch zum Befehl, den Befehl gibt zu kämpfen. Dann sagten sie, warum sollten wir nicht kämpfen, ja, wo wir doch verbannt wurden aus unseren Ländern. Auf jeden Fall, als Allah Azza wa Jal ihnen dann den Kampf auferlegt hat, haben sie sich doch zurückgezogen. Das heißt, man darf, du als Anführer, darfst nicht immer diesen Träumen der Bevölkerung auch vertrauen. Du musst schon wissen, hast du wirklich aufrichtige Leute oder eben nicht. Auf jeden Fall, die Bevölkerung oder einige wollten, dass Ridwan sich auch einsetzt, seine Armee auch hinauszieht. Daraufhin zogen sogar Gelehrte und Angesehene aus Aleppo nach Bagdad, also die Hauptstadt des Kalifats damals, um den abbasidischen Kalifen Al-Mustadhir Billah und den Sultan der Seldschuken, der Kalif hatte ja nichts zu melden, aber er war symbolisch, ja, und wenn er sagt, hiermit erkläre ich den Widerstand gegen die Kreuzritter, dann hätte das schon eine gewisse Wirkung. Und Mohammed, der Anführer der Seldschuken, zu handeln. In Bagdad mobilisierten diese Gelehrten die Bevölkerung und es kam zu großen Protesten, bei denen das Freitagsgebet wegen der Menschenmengen und Zusammenstöße ausfiel. Also Demos und so weiter und so fort. Und der Kalif erkannte die Gefahr und drängte den Sultan Muhammad, ein Heer zu entsenden. Können wir jetzt also davon ableiten, dass Demos gut sind und dass wir während der Jumu'ah schreien sollen und den Imam unterbrechen sollen? Sowas macht nur jemand, der sich nicht an Gelehrte hält. Der macht ein Buch auf und schaut sich eine Sache in der islamischen Geschichte und sagt, ach, das hat geklappt, also müssen wir es machen. Warum sagen die Ulama Aufstände und Demonstrationen, erst recht das Rumschreien und Kreischen während der Khutba ist nicht erlaubt? Erst einmal, die Khutba zu unterbrechen, ist nicht erlaubt. Ja? Und wenn dann jemand kommt und sagt, aber es gibt doch einige der Salaf und so weiter, das heißt nicht, dass du es machen kannst. Ja? Wenn der Gelehrte dir sagt, geh und schrei, bitteschön, mach. Aber dass du selbst von dir aus sagst, weißt du was, ich empfinde, das ist eine Lösung, ich mach's. Wen hast du gefragt? Al-Imam Malik, rahimahullah, sagt, ich habe eine Fatwa erst abgegeben, nachdem ich 70 Gelehrte gefragt habe. Und diese Leute fragen nicht mal einen halben Gelehrten und machen das. So, jetzt mal abgesehen davon. Das Zweite ist, die Ulama, die sind ja nicht ungebildet, so dass du mehr weißt als sie. Und sie haben genauso viel Wissen über dieses Ereignis, so wie du seit gerade eben. Und das heißt nicht, dass sie das ignorieren, sondern sie sagen sich, wenn das ein oder zwei, lass es 10-mal geklappt hat, wie viel Mal hat es nicht geklappt? Und wir müssen das Blut der Menschen, also das Leben der Menschen bewahren. Wenn du ein Handel treiben möchtest, ja, oder betreiben möchtest, und die Erfolgschancen liegen bei 10%, machst du es? 90% Wahrscheinlichkeit, du verlierst. 10% kann klappen. Würdest du es machen? Natürlich nicht. Und das ist auch islamisch konform. Alles, was unter 50% ist, danach musst du im Islam nicht handeln, sondern erst ab 50+. Und deswegen sagen die Tatsache in der islamischen Geschichte erklärt uns, dass Aufstände und Demos und Ähnliches ein Blutvergießen mit sich ziehen. Das war so, ist heute immer noch so. Das heißt also, wir sind uns nicht sicher, dass daraus nicht ein gewaltiger Schaden entsteht, dass Menschen umgebracht werden, Ehre verletzt wird, ja, es kann zu Vergewaltigungen kommen, Frauen werden verhaftet, erniedrigt, vergewaltigt. Und deswegen sagen sie, nein, das machen wir nicht. Ja, aber es hat einmal geklappt. So funktioniert das Ableiten der Gebote nicht. Alkohol ist heilend in einigen Fällen, also sollen wir Alkohol erlauben? So funktioniert das nicht. Sondern wir müssen uns an die Grundsätze der Religion halten. Und die Grundsätze der Religion besagen, wir müssen den Schaden abwenden. Haben wir zwei Nachteile, dann nehmen wir den kleineren in Kauf, um den größeren abzuwenden. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber Sekunde mal, wir reden hier um Besatzung und so weiter, welcher größere Schaden? Ja, wenn es zu einem Aufstand und einem Bürgerkrieg kommt, was glaubst du, was die Kreuzzügler dann machen werden? Werden die zuschauen und sagen, ja, kloppt euch mal. Die werden das knallhart ausnutzen. Das heißt, das, wo du denkst, ja, wir werden dann siegen. Und ja, wir haben Bürgerkrieg, egal, da müssen wir durch. Ja, deine Feinde, die gerade lauern und auf so einen Moment warten, werden sofort das nutzen. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Das heißt, wenn du in einer Epoche, in einem Moment der islamischen Geschichte, wir reden von 1400 Jahren, und dann siehst du, dreimal hat es geklappt, aber 1400 Jahre hat es nicht geklappt, dann kannst du nicht sagen, okay, deswegen machen wir das heute auch. Abgesehen von der religiösen Argumentation. Ja? Auf jeden Fall, hier hat es tatsächlich geklappt. Und der Kalif konnte dann dafür sorgen, dass man eine Armee gebildet hat, eine Allianz, um eben die Kreuzritter zu bekämpfen. Der Sultan Muhammad stellte also ein Heer auf und setzte seinen Sohn, Al-Malik Mas'ud heißt er. Ja? Er war formal an der Spitze, aber tatsächlicher General und Anführer war Maudud ibn At-Tuntukin. Es gab mehrere Anführer aus verschiedenen Städten. Dazu gehörte Razi ibn Artuq, hatten wir bereits erwähnt. Dann jemand namens Ahmadi al-Kurdi, Emir von Marara, und Abul Hayja, Emir von Erbil. Und diese vereinten Kräfte belagerten eben Edessa erneut, ja, also noch einmal. Und wandten sich anschließend dem Ort Tel Bashir zu, das sie 45 Tage lang belagerten. Der Anführer dort von Tel Bashir hat dann Ahmed al-Kurdi bestochen, der darauf die Einheit der Muslime untergrub, und gleichzeitig sandte Ridwan ibn Tutush, dem Anführer in Aleppo, einen Hilferuf und behauptete, Tancred belagert Aleppo. So. Das heißt also, wir haben jetzt zwei Aspekte. Einmal dieser Ahmed al-Kurdi und in Aleppo. Zwei verschiedene Fälle. Ahmed al-Kurdi hatte diesen Verrat begangen, und zwar den Fürsten von Marara sowie, also eine geheime Absprache mit Jocelyn oder Jocelyn eben de Courtenay, und er vereinbarte mit ihm den Belagerungsring von Tel Bashir gegen Geld und bestimmte Lehen zu lösen. Er hat einen Deal gemacht. Er ist mitten in der muslimischen Armee und macht gerade einen Deal mit dem Feind. Ich sorge dafür, dass dieses Gebiet Tel Bashir, wo sie waren, auf dem Weg, wohin? Edessa, aufzulösen. Aber dafür bekomme ich was. Und tatsächlich überzeugte dieser Anführer, eben Ahmadil, die übrigen Anführer, sodass sich einer nach dem anderen zurückgezogen haben. Sodass Maudud alleine geblieben ist. Also, als er gesehen hat, okay, die verlassen jetzt dieses Gebiet, Tel Bashir, und Halab braucht mich, also gehen wir nach Halab. Was soll ich da? Alleine kann ich keine Burg und keine Stadt belagern. Also hat er gesagt, okay, dann helfe ich dem Führer oder Fürsten von Aleppo. Als er dort ankam, war nichts los. Da war kein Tancred, der angreifen wollte. Das war also nur eine List, um diese Armee zu schwächen. Um diese Allianz zu schwächen. Es gibt Leute, die wollen nicht, dass die Muslime zusammenkommen. Die wollen nicht, dass Einheit entsteht. Also versuchen sie, Dinge zu erfinden, ja, Probleme herbeizuführen, um diese Armeen zu splitten und zu teilen. Jetzt kam er zu Hilfe und wollte rein nach Aleppo. Also früher gab es ja immer Festungen. Keine Stadt war einfach so. Es gab immer Mauern, Stadtmauern. Ja, und deswegen findest du in jeder Stadt, heute noch, also in den Islam, aber auch hier, ja, das Tor, und das hat einen Namen. Ja. Warum? Weil das war ja früher alles eine Festung, eine Mauer. Und übrig geblieben sind, ja, nur um historisch eben, die Tore. Ja, das Tor XY, das Tor, was heißt denn das? Das heißt, in dieser Mauer, in dieser Festung, gab es diesen Eingang. Alles andere ist weg, aber das Tor ist noch geblieben. Also die Altstädte, auch in Deutschland findest du das, dieses eine Tor und so weiter und so fort. Ja. Das heißt also, das war eine Mauer und die Leute gingen da durch. Auf jeden Fall, was bedeutet das? Er ist ja schutzlos ausgeliefert dann mit seiner Armee. Wenn er ist vor der Stadt, das heißt, die Angreifer können ihn angreifen. Er kann nicht in die Stadt. Er hat auch keine Versorgung dann. Mosul, 600 Kilometer entfernt. Der kann nicht sagen, okay, ich gehe mal kurz zurück, hol mir Proviant und komm wieder. Das heißt also, er hat ihn hintergangen. Das Volk natürlich von Aleppo, das fand das überhaupt nicht toll. Wie können wir die Muslime in Stich lassen? Und sie haben dann einen Aufstand begonnen gegen Ridwan. Und was hat er gemacht? Er hat sie niedergeschmettert. Bitte schön, jetzt haben wir wieder das gleiche Thema. Hier hat es doch nicht geklappt. Also noch einmal, wenn es ab und zu mal geklappt hat, das kannst du an einer Hand abzählen, wann Aufstände eine Veränderung erbracht hat, aber zumindest der Anführer ist weg, aber ob es eine Veränderung mit sich führt, ist wieder eine andere Sache. Ja? Ob es besser geworden ist, ist wieder eine andere Sache. Auf jeden Fall, er hat diesen Aufstand niedergeschmettert und wie gesagt, Maudud ibn Tuntakin war jetzt vor den Toren und war in einer schwierigen Lage, weil er jetzt angreifbar war. In dieser angespannten Lage ereigneten sich nun mehrere Überraschungen innerhalb des muslimischen Heeres. Der Fürst von Tabriz, also Region in Anatolien und Aserbaidschan, ist gestorben und er war der Anführer einer großen Truppe. Und als sein Heer von seinem Tod erfuhr, zog es sich zurück und verließ den Kampfplatz und kehrte in seine Heimat zurück. Bursuq, ein anderer Fürst von Hamadan in Persien, sagte, ich bin krank, ist auch zurückgezogen. Also auf jeden Fall, es wurden immer weniger und das Problem war eben, Maudud war nun ganz alleine und die Kreuzfahrer haben das natürlich erkannt. Die bekommen ja die Nachrichten mit. Da ist einer der wichtigsten Generäle, Mosul war eine wichtige Stadt. Und wenn der Anführer da ist, ja, und alleine da ist, ohne Schutz, dann können wir ihn angreifen und dann gehen wir weiter nach Mosul, bis die einen anderen Anführer finden. Und ob der auch so gut ist, es geht ja nicht darum, Hauptsache wir haben den nächsten Anführer. Es mag sein, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, ein Volk zu führen, ja, und gar nicht Kriege zu führen. Auf jeden Fall haben sie dann versucht, ihn anzugreifen. Und am Ende des Jahres 505 nach Hijra versuchte Maudud erneut ein Heer aus von den verschiedenen Städten zusammenzutrommeln und noch einmal nach Edessa zu gehen. Also er hat sich zurückgezogen dann, ja, ist entkommen, ja, von diesen Kreuzfahrern. Aber es war eben sehr, sehr knapp. Er konnte aber wieder nicht Edessa einnehmen. Also Edessa, sehen wir, ist eine sehr, sehr wichtige strategisches Ziel gewesen. Deswegen sehr viele Versuche, Edessa einzunehmen. Die Armenier in Edessa waren bewundert von Maudud und haben ihn angeschrieben. Weil sie haben ja mitbekommen, das ist ein gerechter Herrscher, ja, der geht mit seiner Bevölkerung gut um und sie bekommen auch mit, auch nicht Muslimen. Und das waren ja Christen. Und die Armenier haben dann ihn wollten ihn anschreiben, aber Baldwin hat das mitbekommen und dann hat er diese Armenier getötet und also man redet von 10.000 Armenier, die getötet wurden. Und er hat ihnen gesagt, wer hier in der Stadt bleibt, wird getötet. Alle raus hier. Obwohl das ihr Gebiet war. Er hat sie also getötet und hat sie rausgeschmissen. Nur, weil sie eben Kontakt aufgenommen haben zu Maudud. Und das zeigt, dass diese armenischen Christen unter den europäischen Christen überhaupt nicht gut gelebt haben. Und das ist sehr oft so in dieser Epoche, ja, dass die anderen Christen, wir reden hier nur von anderen Christen, die Juden, das haben wir ja schon öfters gesehen, die Judenverfolgung durch die Christen, ob das Spanien ist, ob das in Palästina ist, egal wo, oder eben hier, ja, Scham, dieses Gebiet, also Anatolien oder Nordsyrien und so weiter. Überall, wo es keine europäischen Christen sind, geht es denen nicht gut. Und das ist nicht nur in der früheren Geschichte, sondern auch in der modernen Geschichte. Die Bevölkerung, die eigentlichen Einwohner unter den Europäern haben gelitten. Schau dir Amerika an, schau dir Australien an. Die Muslime haben die Bevölkerung, die dort gelebt haben, nicht unterdrückt. Ja, aber warum sind sie nicht rausgegangen? Warum sind sie in Persien geblieben? Ja, da werden sie ja nochmal angegriffen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Warum waren die Muslime dann in Persien und im Byzantischen Reich und so weiter und so fort? Früher gab es keine Grenzen. Bist du nicht da, werde ich vorrücken. Bist du da, gehe ich wieder zurück. Bist du wieder weg, gehe ich wieder vor. So war das. Das war ja bei allen so. Das heißt, wenn du dieses Gebiet nicht einnimmst, da werden die Perser oder die Römer, egal wer es ist, oder eben die Spanier, die werden nicht sagen, okay, es reicht hier. Nee, die werden weitermachen. Die werden ja weitermachen. Was macht Spanien in Afrika heute? Was haben die dort verloren? Das ist ja das Gleiche, immer noch. Also nicht, dass wir sagen, na, das ist heute alles zivilisiert. Ja, die letzten Nachrichten habt ihr auch mitbekommen, ne? Ja, ob du Präsident bist oder nicht, wenn der eine sagt, ich habe keine Lust auf dich, geht das einmal und bist weg. Das war's, einfach so. Das heißt, die Menschheit muss erkennen, dass diese Gesetzmäßigkeiten sich nicht ändern werden. Der Mensch bleibt Mensch, ob er im Mittelalter ist oder in 2025. Außer er hält sich an die Gebote Allahs. Hält er sich nicht an die Gebote Allahs, wird er so handeln wie vor 2000 Jahren. Ob es die antiken Griechen sind oder die Pharaonen oder geh zurück, soweit du willst. Es wird sich wiederholen. Deswegen lernen wir Geschichte. Nicht, weil es andere Lebewesen waren. Vor 1500 Jahren waren es keine Menschen, heute sind es Menschen. Und ohne die Rechtleitung Allahs werden sie die gleichen Fehler wiederholen. Auf jeden Fall. Natürlich, wenn du die Armenier rausschmeißt, das waren ja alles die Arbeiter dort. Wer hat denn dort gearbeitet? Also auf dem Land. Und auch Handwerk und so weiter. Das waren die Einwohner dort, die Armenier. Und das führte dazu natürlich, dass Edessa schwächer geworden ist. Also das war kein taktischer, kluger Schritt. Stell dir mal vor, du sagst, alle Arbeitskräfte sollen raus. Wer arbeitet dann? Ja, aber im Eifer des Gefechts hat er gesagt, ihr müsst alle raus. In dieser Zeit starb auch Bertrand von Toulouse. Und sein Sohn Pons übernahm die Herrschaft von Tripolis. Trotz aller Verräte, die vorhanden waren, hat Maudud die Sache nie vergessen. Welche Sache? Der Widerstand gegen die Kreuzritter. Er sammelte erneut jene Fürsten. Also er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Und im Jahr 507 nach Hijra erhielt er Unterstützung aus Sinjar, sowie von Al-Ghazi ibn Artuq aus Mardin und aus Damaskus hat man um Hilfe gebeten, Turtakin, dort der Anführer, weil Balduin der Erste Damaskus angreifen wollte. Sie trafen sich bei Salamiyya, nördlich von Damaskus, und zogen gemeinsam nach Süden und vereinigten sich dort mit Turtakin. Es war das erste große Bündnis zwischen den Heeren von Mosul und Damaskus. Sie griffen in Tabariya an, besiegten die Kreuzfahrer außerhalb der Stadt und belagerten sie und eroberten mehrere Festungen und Burgen. Balduin der Erste kam mit seinem Heer und hat Tankred gebeten und auch Pons, der neue Anführer. Doch bevor die Verstärkung eintraf, trafen die muslimischen Heere Balduin an der Brücke von As-Sanabra. As-Sanabra am Jordan, dieser Fluss, Jordanfluss, nahe dem Tiberiassee, Buhayrat Tabariya auf Arabisch. Es kam zu einer großen Schlacht, die Schlacht von As-Sanabra, in der die Muslime einen überwältigenden Sieg errangen, tausende Kreuzfahrer töteten und enorme Beute machten. In dieser Schlacht trat erstmals ein Krieger auf. Der war in dieser Schlacht noch ein ganz normaler Soldat. Aber er war so gewaltig, dass er da schon in den Vordergrund kam. Es war Imaduddin Zinki. Und wer die islamische Geschichte ein wenig kennt, jetzt wissen wir, jetzt geht's los. Weil die Familie von Zinki waren die Herrscher. Zu der Zeit kam die Familie von Ayyubi. Das sind zwei große Familien, Zinki und Ayyubi-Familie. Die haben Al-Quds befreit. Das heißt, hier sehen wir also, jetzt kommt ein Kämpfer. Das war ein ganz normaler Soldat. Also es war jetzt kein Anführer. Der hat sich hochgearbeitet, wie wir sehen werden, bis er eine Dynastie gegründet hat. Die Dynastie, die Zinki-Dynastie. Ad-Dawla Zinkiya. Ja. Und da sehen wir, Allah Azza wa Jalla hat alles im Griff. Ja, es wird geprüft, ja, Leid wird geben, aber es wird immer wieder hochgehen. Es wird immer wieder eine Pause geben, in der die Umma wieder Luft schnappen kann. Weil wir sind in der Stätte der Prüfung. Also er war damals ein Soldat im Heer von Maudud, ja. Nach 26 Tagen Belagerung erhielten die Kreuzfahrer Verstärkung durch 16.000 bewaffnete Pilger aus Europa. Die wollten pilgern, aber hatten Waffen dabei. Also es waren jetzt keine Ritter, ja. Aber trotzdem waren sie bereit zu kämpfen. Maudud erkannte die veränderten Kräfteverhältnisse und begnügte sich mit dem Sieg, ja, bei dieser einen Schlacht und kehrte mit Turtakin nach Damaskus zurück. Maudud wurde als große Hoffnung gesehen. Ja? Also er ist endlich der General, der Anführer, mit dem man diese Gebiete wieder einnehmen kann. Weil die Menschen haben gesehen, es geht ihm nicht um eigene Macht. Ich will mein Fürstentum wie die anderen vorher, ja, die gekämpft haben. Es ging ja denen nur um eigene Machtinteressen. Er verbrachte den Winter 507 nach Hijra in Damaskus, um neue Feldzüge vorzubereiten. Im Monat Rabi' al-Thani des Jahres 507, während des Freitagsgebets in der Umayyaden-Moschee in Dimashq. Es ist eine gewaltige Moschee, also historisch, was da alles geschehen ist, das ist diese Moschee, die Umayyaden-Moschee, das ist ein Archiv. Das, was alles passiert ist in und um dieser Umayyaden-Moschee, ist gewaltig. Auf jeden Fall, Maudud ibn Tuntakin betete und dann kam einer der Batiniyya und hat ihn ermordet. Das sind diese Sekten. Wann kommen die? Wenn die Muslime Erfolg haben. Schlafen die ganze Zeit. Hast du keine Kreuzritter? Du willst Widerstand leisten? Hast du keine, die... Nein, derjenige, der erfolgreich ist, den bringen wir um. Im Namen des Islam. Das sind Sekten. Egal, ob es die Khawarij sind oder diese Schiiten sind oder andere Sekten. Die Batiniyya, wer war das? Wer weiß, wer diese Attentäter sind? Hashashin, wieder diese Drogen, Überall sind die. Sie haben wen ermordet? Wer war der Minister? Nizam al-Mulk. Das war der, der diese Schulen Nizamiya gegründet hat und so weiter geregelt hat. Der wird umgebracht. Dieser General, der wird umgebracht. Für wen arbeiten die, bitteschön? Und das Problem ist, es kann sein, dass die Drahtzieher Beziehungen haben zu Feinden des Islams, und sie sind ja selbst Feinde, aber ich meine zu nicht-muslimischen Feinde. Aber diese Otto-Normalverbraucher, die den Sekten folgen, die wissen das vielleicht nicht, glauben den Irrlehren, du kommst ins Paradies, wenn du diesen umbringst. Also kam er zum Jumu'ah-Gebet und hat ihn dort ermordet. Ridwan ibn Tutush, das war wer? Der von Halab. Er verbreitete das Gerücht, dass Turtekin, der andere, Maudud ermorden ließ. Aber das ist natürlich nur ein Gerücht. Der hat ja schon mal gelogen. Als er Maudud gesagt hat, hallo, bitte komm zu mir, ich werde angegriffen am Ende, war nichts los. So, das heißt, er hat dieses Gerücht verbreitet, damit er Turtekin auch los wird. Und auf jeden Fall ist das nicht richtig, aber es gibt auch in der islamischen Literatur Historiker, die das erwähnen. Ja? Aber andere Historiker sagen, das kann nicht sein, sondern es waren eben die Hashashin. Mit der Ermordung Maududs kam der Widerstand der Muslime für etwa 6 Jahre zum Erliegen. Da siehst du, was eine Person, durch Allah natürlich, machen kann. Und das bedeutet, du kannst nicht sagen, es gibt doch viele. Allah hat dir ein Tor geöffnet. Du kannst etwas erreichen, arbeite. Du hast Wissen in einem Bereich, weltlich oder religiös, das ist egal. Du bist ein Besonderer in deinem Metier. Sag nicht, es gibt viele. Ist so schön, wenn es viele gibt. Das heißt nicht, dass du schlafen gehst. Arbeite. Es kann sein, wenn du nicht arbeitest, geht es 10 Jahre nicht weiter. Weil die anderen fühlen sich nicht angesprochen. Wenn du nicht Da'wah machst, wenn du nicht spendest, wenn du nicht unterrichtest, wenn du nicht ausbildest, wenn du nicht baust, ist egal welcher Bereich. Dann kann es sehr gut sein, dass es kein anderer macht. Also kümmere dich nicht darum, ob andere es machen, mach du es. Und warte nicht, bis andere es machen. 6 Jahre, eine Muslime, wie viele Millionen Muslime gab es damals? Aber 6 Jahre ist erstmal Ruhe. Hier sehen wir etwas Wichtiges auch für uns, dass wir die Hoffnung nie verlieren. Maudud wird ermordet, Aber wer war in der Armee? Ein Soldat, der eben die Landkarte ändern wird. Und zwar gewaltig. Imaduddin Zinki. Imaduddin Zinki, diesen Namen muss jeder Muslim kennen. Das ist deine Geschichte. Natürlich auch die anderen Namen. Aber hier geht es jetzt um was? Jetzt dreht sich das oder wendet sich das Blatt. Weil ab jetzt geht es zur Einnahme der besetzten Gebiete. Nicht sofort, es dauert. Aber das ist der Beginn. Allah Azza wa Jal will uns damit was sagen. Natürlich kann Allah Jalla wa Ala Maudud leben lassen. Er macht alles. Aber Allah subhanahu wa ta'ala will uns erziehen. Die Geschichte wird nicht nur ein Mensch schreiben. Musa alayhi salam und Harun alayhi salam sind gestorben, beide Propheten sind gestorben und nicht in das gelobte Land eingetreten. Erst nach ihrem Tod kam Yusha ibn Nun und ist in das gelobte Land eingetreten. Aber wer hat Yusha erzogen? Musa a.s. und Harun a.s. Das heißt, es mag sein, du wirst die Frucht nicht ernten. Aber wer hat den Baum angepflanzt? Du. Pflanzt du den Baum nicht an, gibt es niemanden, der ernten kann. Al-Shaytan sagt ja, ich werde nicht ernten und pflücken, also pflanze ich keinen Baum an. Wie kann man in diese Falle tappen? Als Muslim? Jemand, der Geschichte gelernt hat? Ob jetzt Geschichte aus dem Koran oder eben andere, also die islamische Geschichte. Pflanze den Baum an. Ob du selbst, es mag sein, dass Allah Azza wa Jal dir erlaubt, die Früchte zu pflücken. Bitte schön, Alhamdulillah. Und wenn nicht, ist doch egal. Hauptsache, die Generationen später dürfen von dieser Frucht kosten. Auch wenn ich sie nicht gekostet habe. Wie gesagt, Maudud ist dann gestorben und später auch Ridwan ibn Tutush. Und das zeigt wieder, schau dir das Ende des einen an und schau dir das Ende des anderen. Der eine ist jemand, der die Steine oder die Grundsteine gelegt hat, damit ein Imaduddin Zinki und andere kommen, und der andere war nur eine Hürde. War nur jemand, der immer versucht hat, die Muslime aufzuhalten. Drei Monate nach der Ermordung von Maudud starb eben auch Ridwan ibn Tutush. Zu den Ereignissen derselben Zeit war, dass auch Tankred, der Fürst von Antakya, gestorben ist. Und nach ihm übernahm einer namens Roger, und der war Sizilianer, eben die Herrschaft als Übergangszeit, bis Bohemund der Zweite, der Sohn von Bohemund dem Ersten, des Gründers von Antakya, herangewachsen ist. Ja, der war noch jung und man wollte warten, bis er eben so reif ist, dass er eben die Führerschaft übernehmen kann. Nach dem Tod von Ridwan ibn Tutush übernahm sein Sohn Qalb Arslan die Herrschaft. Aber der war nicht wie der wahre Qalb Arslan. Ja, also der war leider so wie sein Vater und nicht wie sein Großvater. Qalb Arslan war ja der Seldschuken-Anführer, ja, zur Zeit von Nizam al-Mulk und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was hat dieser Qalb Arslan gemacht? Das allererste, was er getan hat, als er die Macht übernommen hat nach seinem Vater, er hat seine beiden Brüder getötet. Malik Shah und Mubarak Shah, aus Angst, sie könnten ihm die Herrschaft streitig machen. So begann seine Herrschaft. Als dies geschah, entstand große Unruhe in der Stadt und das Volk von Aleppo zeigte Eifer. Ja, sie wollten diesen Herrscher nicht haben und widersetzten sich ihm. Natürlich hat dieser Anführer das nicht geduldet und hat natürlich wieder dort Unheil gestiftet an seiner Bevölkerung. Aber die Bevölkerung konnte was machen? Sie konnten die Batinie. Batinie ist ein Oberbegriff für sämtliche Sekten, die sagen, sie seien Muslime, sind aber keine Muslime. Ja, ob es die Ismailiten sind, die Drusen sind, die Aleviten sind, heutzutage zum Beispiel Ahmadiyya, die Qadianiyya, das sind alles keine Muslime. Sie sind nicht in den Islam eingetreten. Nee. Sie waren noch nie Muslime. Aber sie nennen sich Muslime, weil ihr Glaube grundsätzlich falsch ist. Also grundsätzlich, wie die Ahmadiyya, die sagen, es gibt noch einen Prophet nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nennen sie ihn Mahdi, nennen sie ihn Professor, das ist egal, wie sie ihn nennen. Er bekommt Offenbarung, also Prophet. Auch wenn du sagst, nee, das ist nur ein lieber Mann. Dieser lieber Mann bekommt er Offenbarung, also Prophet. Nee, ich nenne ihn nicht Prophet. Musst du nicht nennen. Wenn du sagst, er bekommt Offenbarung, ist es ein Prophet. Früher haben sie gesagt, ja, es ist ein Prophet. Aber als sie gemerkt haben, ups, die Muslime haben uns aufgedeckt. Die haben mitbekommen, dass wir die auf den Arm nehmen wollen. Weißt du was? Was haben die Muslime nochmal? Die sagen, es gibt einen Mahdi. Ah, das war ein Mahdi. Und dann gibt es Muslime, ach so, Alhamdulillah, wir dachten schon, ihr sagt, er ist ein Prophet. Junge, Mahdi, Professor, Kollege, ist egal, wie er ihn nennt. Er sagt, er bekommt Offenbarung. Also ist es ein Prophet, also ist es kein Muslim. So einfach ist das. Es ging aber nicht lange für Qalb Arslan, sein Erzieher, der hieß Badruddin Lu'lu, hat dann eine Verschwörung geleitet, sodass Qalb Arslan getötet wurde. Kama tadinu tudan. So wie du handelst, wird mit dir verfahren. Er hat seine Brüder umgebracht, er wurde umgebracht. Und dieser Qalb Arslan, dieser Badruddin Lu'lu, war dann der Herrscher von Aleppo. Genau, und dann machen wir inshallah an dieser Stelle weiter bi idnillahi tabaraka wa ta'ala wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.